Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 16. Unsere Freunde waren zu Besuch, der erste FC Nürnberg. Ja, Kevin, mal wieder eine krasse Choreografie der Nordkurve.
Ja, generell, ne? Also fing ja gestern schon an, ne? Ich denke mal, viele Nürnberger sind ja schon, also jetzt mal fernab von deiner Choreo, da können wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen zu kommen. Da sind ja so ein paar Sachen da jetzt auch aus der Nordkurve gekommen, war echt geil. Aber ich glaube allgemein immer so ein besonderes Spiel irgendwie, mega cool. Ich glaube, gestern sind schon viele Nürnberger auch angereist, logischerweise.
Hast du auch welche auf dem Weihnachtsmarkt gesehen?
Ich habe welche auf dem Weihnachtsmarkt gesehen, alle mit ihren FCN-Mützen. Ja, ist mega. Also ich finde das immer wieder cool, ne? So, dass man halt so eine Fanfreundschaft hat. Ne? Ich, wie gesagt, einmalig in Deutschland.
Ja, ich würde sogar sagen weltweit.
Ja, denke ich schon. Also vor allem, das ist ja auch mehr als nur, ne, ich sag mal, die Gruppierung untereinander oder Fans untereinander, sondern das geht ja auch weitgreifend in die Vereine. Da war ja heute auch schon wieder Programm seit, keine Ahnung, 10.30 Uhr, glaube ich. Mhm. Und das ist ja mega, ne? Dann wird da das Nürnberger Lied gespielt, ne?
Gänsehaut.
Dann im dann direkt die Choreo hinterhergehauen mit dem Nürnberg-Wappen. Oder erst Schalke und dann 3, 2, 1 und dann wird daraus ein Nürnberg-Wappen. Mega geil. 10 von 10.
Absolut eindrucksvoll, auch wie die das immer wieder hinbekommen. Also, puh.
Ja, das habe ich mir ja so gefragt. Ne? Ich weiß gut, was da jetzt hing oder nicht. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht sagen. Aber die müssen das ja koordinieren. Und egal, wie du das koordinierst, ob du da irgendwie was absteckst oder wie auch immer, Du musst das ja aber wirklich so hinbekommen, ne? Dass da jeder hier diese weißen Dinge anzieht, die blauen Dinge anzieht, die Schilder in der richtigen Minute hochhalten. Ne? Ja. Klar, du kannst runterzählen, 3, 2, 1, aber bis da 3 da oben rechts in der Ecke angekommen ist, das ist ein Meisterstück.
Ja, immer aufs Neue beeindruckend.
Immer wieder, aber egal, ob es jetzt Schalke ist oder ob es auch andere Choreos sind, die du so im Profifußball siehst, brutal, ne? Wie du das immer wieder mit der Koordination hinbekommst. Und das finde ich so faszinierend, immer wieder bei solchen Geschichten.
Überlegt euch mal, wie wir verwöhnt worden sind die letzten zwei Wochen. Gegen Paderborn so eine unglaubliche Choreo, jetzt wieder eine. Also wir sind nicht nur Erster in der zweiten Bundesliga, sondern auch, was die Fans angeht, ganz oben.
Das war ja schon immer so.
Ja, definitiv. Ja, kommen wir zum Spiel.
Ja.
1-0 gewonnen.
Geil, 3 Punkte, aber ich glaube, das war heute nicht unser bestes Spiel, wenn wir mal ehrlich sind.
Nee, das, da würde ich mich anschließen, tatsächlich.
Sehr, wie nennen wir das jetzt? Also sehr unglücklich, sehr zerfahren, kein Spielfluss. Also ich glaube, dass wir da die 3 Punkte mitnehmen können, ist alles andere als verdient heute, muss man leider Gottes so sagen. Und das ist auch alles andere als verdient, dass Nürnberg keinen Punkt mitgenommen hat. Also ich denke, wir sind da heute der glückliche Gewinner, aber auch das gehört zum Glück des Tüchtigen dazu. Wenn du oben stehst, hast du immer mal das Quäntchen Glück und nimmst dann halt auch aus so einem Spiel die 3 Punkte mit.
Ja, bin ich voll bei dir. Also war wirklich ein glücklicher Sieg. Ich glaube, wir hätten uns alle nicht beschweren können, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre. Ich würde sagen, Karius hat uns die 3 Punkte gesichert. Aber wie siehst du das?
Lass mal chronologisch aufbauen. Da sind ja so ein paar Sachen so. Auch in der ersten Halbzeit sind andere Dinge passiert als in der zweiten Halbzeit, da können wir ja gleich mal zugehen, aber Pascal, dein Kommentar zum Spiel, kurz und knapp.
Ja, hallo, ich bin übrigens auch da, danke für die Vorstellung heute, Enrico.
Nein, hat er nicht gemacht?
Nee, habe ich gerade auch gemerkt.
Hat er nicht vergessen.
Kann ich das reinschneiden, wenn wir das nochmal machen?
Nee, du lässt das genau so drin, wie wir jetzt hier gerade reden.
Ja, an dem Mikrofon heute wieder, okay, Kevin.
Hallo.
Pascal.
Ja, hallo, Glück
auf. Und meine Wenigkeit, Enrico. Und
genau so lässt du jetzt.
Ja, die Euphorie vom Sieg. Ich bin getragen. Ja, Pascal, 1-0 Sieg.
Glücklich, absolut unverdient. Am Ende des Tages fragt dich keiner, wo du die 3 Punkte her hast, wie du sie geholt hast. Mehr gibt es da, glaube ich, nicht zu sagen zu dem Spiel.
Genau.
Mega. Absolut unverdient, weiß ich nicht mal. Also wir hatten schon gute Kontermöglichkeiten. Spielst du die besser aus?
Ja, aber das gehört ja zum Spiel. Nick, ja. Lass uns mal, ich versuche mal hier durchzuführen kurz, da kann ja jeder dann mal so ein bisschen was zu sagen. Ich denke, Pascal hat auch noch mal so ein paar Punkte, die er da rausgeschrieben hat. Fangen wir mal mit der ersten Halbzeit an. Da hast du ja, oder wir haben gezählt, ich hoffe, das ist die richtige Anzahl, 12 Aufbaufehler gehabt.
Ja.
Ich glaube, nach 13 Minuten 6, ja, und dann saßen wir da und dann 5 Minuten später hattest du auf einmal 9. Ja, und dann hat sich so in der ersten Halbzeit so durchgezogen. Und dadurch hast du Nürnberg ja so massiv ins Spiel gebracht. Und dann hat Nürnberg ja auch teilweise gute Aktionen gehabt über den hier über den Stürmer, der unglaublich schnell war. Der war ja. Der hat eine Rakete gehabt. So, und du hast, und dann hat man gemerkt, du hast von Anfang an extreme Aufbaufehler gehabt. Und zwar einfache Pässe, die nicht angekommen sind. Und damit hast du Nürnberg ins Spiel geholt.
Ja, kam es gar nicht ins Spiel wirklich rein, wenn man ehrlich ist.
Nürnberg hat einfach nicht die Qualität spielerisch gehabt, das auszunutzen, was Schalke in der ersten Halbzeit geboten hat. Sonst hätte das Spiel ganz anders ausgehen können. Das war, glaube ich, das Glück, was wir heute einfach hatten.
Ja, der sehe ich auch so. Und ich denke, es ist genau das Richtige, was du da jetzt gesagt hast. Und was man auch extrem gemerkt hat, fand ich, du hast in beiden Mannschaften, egal ob jetzt Nürnberg war oder bei uns, zwischen den Ketten, heißt zwischen der Abwehrreihe, zwischen dem Mittelfeld, hast du extreme Löcher gehabt. So, bei uns sind die Löcher entstanden, weil wir die Fehlpässe gespielt haben. Da hatte Nürnberg dann, das hat ja Pascal richtigerweise gesagt, die konnten es nicht ausspielen, aber da hat Nürnberg Riesenmöglichkeiten gehabt, eigentlich mehr rauszumachen. Und Schalke auf der anderen Seite aber genauso. Wir waren aber auch nicht zwingend genug, teilweise viel zu langsam in den Entscheidungen, etc. Ne? Wir haben aber auch zwischen den Ketten mega viel Platz gehabt.
Schalke war heute sehr fahrig, sehr fickerig und das Pressing hat nicht gut funktioniert.
Gar nicht, war nicht
und
vorhanden.
Wenn das Pressing bei uns nicht funktioniert, wenn du das nicht schaffst, im kompletten Mannschaftsteil das Pressing und das Verschieben ordentlich durchzuspielen, dann bricht das ganze Konstrukt ein, was Schalke spielt und das hast du heute gemerkt. Das Schieben hat nicht als Einheit funktioniert, dadurch hast du im ganzen Mannschaftsteil oder in einigen Mannschaftsteilen riesen Lücken gehabt und hast auch gar nicht diese Balleroberung gehabt, wie du dir die eigentlich erhoffst. Und das war heute, glaube ich, mit einer der schlechtesten Spiele tatsächlich, die wir hatten. Aber am Ende des Tages stehen unterm Strich 3 Punkte und dementsprechend ist es auch egal.
Was auch extrem auffällig war, die Innenverteidiger sind sonst relativ aufbaustark, ob das Eihan ist oder Kurucay, heute gar nicht. Also irgendwie war da...
Ja, das war ein bisschen komisch, ne? Aber ich würde gerne auf den Pressingpunkt von Pascal nochmal eingehen. Das haben wir ja gesehen. Da gebe ich dir zu 100% recht. Und ich glaube, das war einer der Knackpunkte, warum auch Nürnberg ins Spiel gefunden hat. Ne? Eine Kombination aus schlechtem Aufbauspiel und Pressing. Und wenn du mal draußen auf die Außenlinie geguckt hast, der Muslic war heute, ich glaube, alles andere als glücklich. Der hat massiv gestikuliert, gepfiffen, weil wir haben gar kein Pressing ausgeübt teilweise. Und wenn du mal Pressing ausgeübt hast, und das ist das, was du, glaube ich, auch gesagt hast, die Stürmer wollten das Pressing ausüben, halbherzig, danach kam aber nichts mehr. Und der Muslic war ja permanent dran zu pfeifen, das hättest du mal sehen müssen, und immer wieder mit der Hand, schiebt nach vorne. Da war ein Riesenloch zwischen Angriff und all dem anderen Rest.
Hat auch selber gesagt, dass das... absolut ein unverdienter Sieg war, dass Nürnberg mehr verdient gehabt hätte, weil unsere Leistung einfach so schwach war heute.
Ich fand aber, Pascal, da will ich auch mal deine Meinung zu hören, ich fand in der zweiten Halbzeit haben die diese Pressing-Situation anders angegangen, sind die besser angegangen und dadurch hast du gesehen, der Torwart von Nürnberg, der war oft hibbelig am Ball und hat oft Fehlentscheidungen getroffen, lange Bälle rausgeschlagen, ungenaue Pässe gespielt, weil Schalke dann, Obacht, 15 Minuten mal dieses Pressing gespielt hat und da hatten wir so ein bisschen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber so ein bisschen das Spiel beruhigt und ein bisschen Kontrolle über das, was da auf dem Feld passiert. Das ist nach der, ich glaube, 65. dann wieder abgebrochen, aber nichtsdestotrotz hast du die ersten paar Minuten in der zweiten Halbzeit ein besseres Pressing gespielt.
Ich denke, es ist wieder unsere Stärke gewesen, wach und ja fokussiert aus der Halbzeit zu kommen, so wie wir es ja immer sehen, mit Anpfiff erste und zweite Halbzeit. Dann machst du das Tor, hast kurz danach nochmal die Chance vom Siller, der knapp drüber geht. Da war das Spiel eher auf unserer Seite. Jetzt nicht so, dass du sagst, boah, crazy, das ist jetzt ne, geisteskrank, was wir da vom Himmel spielen. Aber ja, das war ein bisschen ruhiger, das Spiel. Aber das stimmt schon, das waren, ja, keine Ahnung, 10, maximal 15 Minuten. Und danach hat ja Nürnberg eigentlich nur noch auf unser Tor gedrückt. Und alles, was wir an Möglichkeit hatten, an Chancen durch Konter, da waren ja auch 3, 4 Kontermöglichkeiten, die wir so absurd fahrlässig und schlecht ausgespielt haben. Dementsprechend, ja, es waren 15 Minuten am Start, die wir halt immer haben, ne? Diese 10, 15 Minuten nach Wiederanpfiff.
Ja, was du gerade angesprochen hast, manche Kontersituationen, ich kann mich an eine erinnern, da sind wir mit 5-3 auf das Nürnberger Tor zugelaufen und machen daraus nichts.
Da waren 2, 3 Aktionen heute, ne? In der ersten Halbzeit, glaube ich, auch Karaman, wo der, ich glaube,
genau, wo der
Anti-Jay ist richtig, was er macht. Mhm. Ne? Er wartet natürlich, okay, was passiert? Ziehen die Innenverteidiger raus und ich habe freie Schussbahn. Des Öfteren hat er ja auch mal so ein Tor gemacht. Aber viel zu lange, ne? Auch Silla permanent den Ball nach vorne getrieben, was ja auch dann eigentlich richtig ist, aber dann einfach nicht abgespielt. Viel zu langsam, viel zu fahrig. Eingeholt worden von Gegenspielern. Also, und das ist es, die Kontersituation, die haben uns auch fast immer das Genick gebrochen. Ja. Wenn du die Bälle vorne nicht ausgespielt hast, ging die Post sofort wieder zurück. Ne?
Aber einen Konter sind wir ganz gut gefahren und das war dann der Treffer von Vitali Becker. Der 2. in Folge. Freut uns, denke ich mal, alle sehr für den Jungen. Macht er gut und dann hast du halt wieder das, was du wolltest. Du führst und kannst dann dich auf die gute Abwehr und den Torwart verlassen.
Das war wieder so ein Paradebeispiel, Kenan Karaman. Er hat halt ein bisschen Tempo rausgenommen aus dem Angriff, um dann abzuwarten, im richtigen Moment den Ball links komplett auf die freie Seite rauszuspielen, wo Vitali Becker halt gut hinterlaufen ist. Und der Abschluss war dann halt wirklich auch, ne, perfekt getroffen. Voll spannend, das Ding mit, keine Ahnung, 150 Sachen ins lange Eck. Den hältst du als Torwart auch nicht, da kannst du dich dranhängen. Dann führst du 1-0. Klar, schön für den Jungen, dass er jetzt 2. Mal in Folge getroffen hat. Wird beim Verkauf dann entweder nur teurer oder wir haben halt einen Spieler, der mit noch mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein auftritt. Aber das Spiel, was wir halt haben wollen, hatten wir ja. Die Umschaltmöglichkeiten, die uns Nürnberg zuhauf geboten hat, haben wir aber in keinster Art und Weise ausgenutzt. Das ist halt das Problem an der Sache.
Ja. Kommen wir mal zu den letzten 20 Minuten.
Ja, wobei, lass mir mal noch einen Punkt, merkt ihr das mal kurz. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das so ein 15-20 Minuten Ding war. Ne? Tor gemacht, dann vielleicht nochmal ein paar Minuten so ein bisschen die Kontrolle übers Spiel gehabt. 68. Minute, Hasan Kurucay. Du, Pascal, bist ja immer eigentlich ein Schiedsrichter-Sympathisant.
Genau. Klare gelb-rote Karte, das ist eine absolute Fehlentscheidung.
Sind wir uns alle einig, glaube ich.
Da gibt es keine zwei Meinungen und dann spielst du halt, keine Ahnung, 25 Minuten am Ende mit Nachspielzeit in Unterzahl.
Würdet ihr sagen, das ist die Szene des Spiels?
Ja, schon mit, weil du hast ja auch direkt danach gemerkt, bei Kurucay war ja auch das Thema, der ist ja gar nicht mehr in die Zweikämpfe gegangen. Der konnte ja nicht mehr. Der hat, glaube ich, selber 3-mal angezeigt, hey, wechseln, wechseln, weil der ja selber gemerkt hat, ich glaube, wenn er jetzt nur einmal zulangt, ist Ende. Ne?
Der hat nach dem Foul schon gemerkt, dass er eigentlich hätte vom Platz fliegen müssen und ist ja auch direkt von der Situation weggegangen. Hast in seinem Gesichtsausdruck gesehen, scheiße, das war's jetzt. Ja, Glück des, wie sagt man so schön, der Bayern-Dusel, ne? Wenn du da oben stehst, dann gibt's halt die gelbe Karte nicht.
Ihr dürft nicht vergessen, in Nürnberg wurden wir auch mal bestraft mit Ron Schallenberg, wo wir eine rote Karte bekommen haben, die uns komplett das Spiel gekostet hat. Jetzt sind wir mal die Glücklichen gewesen.
Ja, hundertprozentig. Also, aber trotzdem, also, das ist, weil mir, na, Thema war ja, das war ja nicht nur das Foul. Der hat da vorher schon Foul gespielt und spielt dann noch zusätzlich das Foul. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Runter. Ne? Und wenn der runter ist, glaube ich, dann wäre es ganz schwierig geworden.
Miro Klose war auch ziemlich angefressen nach dem Spiel im Interview.
War zu Recht.
Speziell wegen der Szene oder auch?
Er hat gesagt, ich habe den vierten Offiziellen gefragt, warum das keine rote Karte ist. Das ist ein taktisches Foul und das ist Fakt, eine gelbe Karte. Und dann hat der vierte Offizielle gesagt, ja, aber der hat kurz davor erst ein taktisches Foul gespielt und eine gelbe bekommen. Und dann hat der Klose gesagt, also wenn ich jetzt kurz nach dem ersten Tor ein zweites schieße, zählt das auch nicht, weil ich kurz davor ein Tor geschossen habe.
Eieiei.
Ja, gut, das ist schon.
Ja, ne, Touché, hat er recht.
Das ist schon ein Brett, aber gut, die. Ja, ich sag mal, ich glaube, wäre gegen uns passiert, hätten wir hier wieder massiv geschumpfen. In dem Fall haben wir enorm viel Glück gehabt. Ja.
Enrico, du kommen wir zu den letzten 20 Minuten oder 25 sogar. Da ist Karius besonders in den Fokus geraten. Ich glaube, Nürnberg hatte 7 zu 0 Ecken waren das. Also da war die Hütte richtig am Brennen. Aber
was hat jetzt Karius mit der Ecke zu tun?
Ja, weil viel aufs Tor gekommen ist. Viele brenzliche Situationen und oftmals hat halt ein guter Torwart gerettet.
Ja gut, ich sag mal so, die Frage wird ja gleich wieder auch von dir kommen, Spieler des Spiels. Ich glaube, das ist heute klar ein Karius. Ne? So, du spielst zu null oder du hast den Torschützen. Aber Karius, Bombenpartie. Ne? Jetzt auch mal die zwei Paraden, die der da hatte, wo der ne, den Ausgleich rettet. Ich sag mal,
Sepp, hat die Führung gerettet.
Die Führung gerettet, genau, sorry. Ja, dann war es doof. Und selbst die Situation, wo er rauskommt, ne, die dreimal, ne, wo er ne, sofort die Situation erkennt, rauskommt, als Libero fungiert und den Ball weghaut. Ne, so, ich sag mal, Karius wieder so mit der entscheidende Schlüssel, dass wir das Ding auch nach Hause bringen, die drei Punkte. Bombenpartie, ne? Hast du ja am Ende gemerkt, alle Spieler sofort in Richtung Karius, ne? Ihn direkt umarmt und gepackt und so. Also, ja, auch gehe ich mit dir. Karius, starkes Ding.
Ja, not even close. Mit Abstand. Bester Spieler, Karius.
Was sagst du immer? Beste Torwart der Liga.
Ja, ist er auch. Es ist ein sehr guter Erstligatorwart von der Qualität. Also ich glaube mal, abgesehen von Bayern München, Borussia Dortmund und noch einen guten Schnapper, weiß ich nicht, wüsste ich jetzt keinen an. Also gibt es, glaube ich, 16 andere Vereine, wo der mit der Leistung, die der jetzt gerade an den Tag legt, auch Erstliga spielen könnte.
Wobei, der hat mal höher gespielt.
Der
kennt
hat mal
die?
Höher gespielt, ja klar. Die alte Kreisliga-Floskel. Aber Pascal, bei Kickbase, die App kennst du, ne?
Ja. Da bin ich jetzt auch mal gespannt.
Der Karius ist nicht Torwart Nummer 1 von Richtig. Den Punkten her und ne, Vergabe etc.
Wer ist Torwart Nummer 1?
Wahrscheinlich irgendeiner, der sehr viel aufs Tor bekommt, weil Kickbase eine App ist, die nicht auf die einzelnen Aktionen und die Wichtigkeit geht, sondern auf das, was kommt. Das heißt, wenn du bei Kickbase 20 normale, die hält jeder Torwart aus der Kreisliga, Bälle aufs Tor bekommst, kriegst du mehr Punkte, als wenn du eine Weltklasse-Parade hältst und das Ergebnis festhältst. Dementsprechend ist es da wahrscheinlich irgendjemand, der super viel auf den Kasten kriegt und dennoch jetzt nicht jeden Schuss halt aus dem Netz holen muss. Also wahrscheinlich kein, ich weiß gar nicht, wer das sein
Wir
könnte.
Wir wollen Namen hören.
Münster oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Nee. Timo Horn.
Ja gut, da hört man tatsächlich oft, dass er oft Bochum rettet oder bester Bochumer ist und viel aber aufs Tor bekommt. Ja, aber wie gesagt, das ist ja ein Verein, kriegt ständig irgendwas auf der Kiste, greift auch oft hinter sich, aber muss halt auch viel halten. Ändert aber trotzdem nichts daran, dass qualitativ Karius der beste Torwart der Liga ist. Dann kommt, glaube ich, erstmal lange nichts. Und dann würde ich sagen, es stand jetzt Jörg Ernst von Berlin, einer, der da noch sehr, sehr gut abliefert.
Ja, und der von Paderborn, der da rumrennt. Ne? Aber war jetzt auch mehr nur ein Funfact. Wusste ich auch nicht. Ich hätte sofort gesagt, mit Abstand.
Ja, hätte ich auch gedacht.
Karius oder nee, halt
die App
Jörg
zählt
Ernst.
Halt. Die App zählt halt anders. Du kriegst ja auch für, keine Ahnung, viele Pässe in den eigenen Reihen, die du kreuz und quer spielst, mehr Punkte, als wenn du 3 Diagonalpässe über 40 Meter dem Stürmer in den Fuß spielst oder so. Das ist
Kevin, noch eine Sache. Du bist ja Mr. Statistik hier. Wie viel Ballbesitz hatten wir in dem Spiel? Also gefühlt waren es 40%?
35 oder so.
Ja, 35 zu 65.
Boah.
Also das ist schon, ich sag mal, wir sind nicht für Ballbesitz Fußball bekannt.
Passquote auch wieder bei unseren starken knapp 60%.
Genau, aber 35% Ballbesitz zu Hause ist schon ein Brett. Also da muss
und das
man
ist
schon
der Tabellenführer.
Sagen.
Das ist.
Und ich sag mal, nochmal, ich habe jetzt gerade hier auf dem Handy ein Pop-up bekommen von der Schalke-App. Miron Muslic, wir sind der glückliche Sieger. Ja, also ich glaube, die Worte passen einfach wie die Faust aufs Auge, weil wenn du dir echt komplett alles mal hier, die ganzen Statistiken einfach nur blöd durchscrollst und schaust auf banale Dinge, war Nürnberg in allen Belangen besser. Du hast gespielte Pässe 265 zu 493. Du hast die besagte Passquote von knapp 60% zu 81%. Du hast geschlagene Flanken 8 zu 21. Ballbesitz 35, 65.
Aber
ne?
Was uns halt wieder ausmacht, sind die laufenden Kilometer, ne?
Genau. Und da bist du nämlich mit 118 besser als Nürnberg mit 113. Ne?
Boah, 5 ist schon eine Menge.
Und wir sehen auch immer wieder, ne, ich sag mal, du kannst den besten Ballbesitz haben, wenn du Spiele nicht gewinnst, dann stehst du am Ende nicht oben. Und deshalb, ich gehe da voll mit dem Kommentar, wir sind der glückliche Sieger, das passt wie die Faust aufs Auge. Eine Personalie würde ich gerne nochmal mit euch besprechen, Musa Silla. Ich fand den heute aktiver als sonst. Ich fand auch, der hat ein relativ gutes Spiel gemacht für das allgemeine Schalker-Spiel. Ich sag mal, die Aktion mit dem Fernschuss, da habe ich lustigerweise noch gesagt, ich habe den noch nie außerhalb des 16er schießen sehen. Also wirklich nicht. Ne? So, die Aktion hat er gehabt. In der ersten Halbzeit sofort am Anfang 2 dynamische Dribblings reingebracht. Ne? Gut, das einzige Problem war halt, was wir auch gesagt haben, die Konter, die er absolut schlecht ausgespielt hat. Ich fand ihn aber trotzdem deutlich aktiver als sonst in den Spielen, die wir sonst so gesehen haben.
Ja.
War jetzt, ich will jetzt nicht sagen, war ein Bombenspiel, ne? Nur ich fand, da war ein bisschen mehr Aktivität.
Keine einfache Woche, wurde ja nicht nominiert für den Afrika-Cup für Mali. Zum Glück für uns.
Aber für mich unerklärlich.
Ja, also ich glaube, da sind wir drei uns einig, das versteht keiner so wirklich. Aber wie gesagt, für uns ist es nicht verkehrt, haben unseren Stürmer da. Und eine Personalie, die ich auch nochmal erwähnen möchte, der Rückkehrer Timo Becker ist wieder da. Sehr wichtig für uns, hat nur, ich glaube, 15 Minuten bekommen, 10, 15 Minuten. Aber ja, schön, dass er wieder da ist, gibt uns mehr Optionen defensiv und ja, ich denke mal, wir können das Spiel Nürnberg abhaken. Habt ihr noch was auf der Agenda?
Nö, zu dem Spiel nicht. Wir können aber gleich nochmal zu der Personalie rund um dieses Timo Becker-Thema kommen. Aber ich denke, Nürnberg-Spiel ist durch. Bevor wir gleich über nächste Woche Braunschweig sprechen, lass uns nochmal ein paar Punkte abarbeiten. Jetzt haben wir das Thema, Timo Becker ist zurück. Jetzt haben wir vor 3 Wochen, glaube ich, mal drüber gesprochen, was würdet ihr machen?
Ja.
Wird es eine Veränderung direkt im Spiel gegen Braunschweig geben? Nach der heutigen Partie? Ne, so Kette
wie ich würde persönlich sagen, nein. Der ist noch nicht für 90 Minuten fit genug. Ich denke mal, die werden den auch wieder 20 Minuten geben, 25, vielleicht 30. Das so ein bisschen dosieren. Und dann zur Rückrunde wirst du Timo Becker wieder in der Startelf sehen.
Ich denke, wenn es keinen Dringlichkeit gegen Braunschweig gibt, wie eine gefährdete gelb-rote Karte, wird er gegen Braunschweig wahrscheinlich gar nicht spielen. Wieso auch? Kommt's gerade wieder, das Wetter ist kalt, das ist eklig. Das sind so die Temperaturen, die Wetterbedingungen, wo du dich halt mal sehr schnell verletzt. Der kommt erst aus einer Verletzung. Warum soll ich irgendwas riskieren? Und die Abwehr steht ja mit Eihahn trotzdem. Also der macht ja keine schlechten Spiele, sondern hat ja heute auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Von daher denke ich nicht, dass sich da was tun wird, wenn da nicht irgendwie verletzungsmäßig oder sowas passiert. Und dann, ja, wie es gesagt wurde, ich denke, dass er dann mit Anfang der Rückrunde wieder ganz normal starten wird auf der rechten IV und einfach, ja, eine weitere Option dann bleibt mit Eihan und Sanchez, dass wir halt wirklich 5 Innenverteidiger haben, die dieses Jahr wirklich eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben bis dato.
Weil ich fand, ist, wer es auch extrem gut gemacht hat heute, Finn Porat, wo der reinkam.
Ja, war bissig, war gallig.
Ich glaube, der hat mehr Zweikampfstärke an den Tag gelegt als Valentovic heute. Für mich auch ein sehr gelungener Wechsel, weil da hast du eine ganz andere Dynamik auf der rechten Seite gehabt, am Ende noch die Rudelbildung. Boah, aber die haben sich da auch, die beiden, der Linksverteidiger von denen, wie hieß der nochmal?
Yilmaz.
Yilmaz, glaube ich. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, Yilmaz und Porat, die haben sich da auch schwer bearbeitet. Wie hast du das im Fernsehen gesehen, Pascal? War das richtig schönes Duell?
Naja, die Rudelbildung ist ja dadurch entstanden, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass der Schiedsrichter faul gepfiffen hat und dann durch Frust dem Porat den Ball nochmal in den Rücken geschossen hat. Ne? Daraufhin ist der Gomez halt erst dazwischen gelaufen, hat da eingegriffen. Es war allgemein sehr ruppiges Spiel oft, wo die Spieler einfach zu spät kamen und der Fuß dann drauf stand. Also das hast du in der ersten Halbzeit, war mal so eine eklige Aktion mit Anvia Jay bei irgendeinem Spieler. Das hast du das ganze Spiel gehabt. Aber Porat, ja, der war sehr aktiv. Also der hat sich heute tatsächlich ein bisschen weniger Lapsus erlaubt, wie das vielleicht die letzten Spiele war, warum er ja dann wahrscheinlich auch nie von Anfang an gespielt hat.
Meinst du, da wird es auch einen Wechsel geben für nächste Woche?
Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass Silla jetzt nicht zum Afrika-Cup fährt und dementsprechend halt spielen wird, könnte ich mir vorstellen, dass Gomez auch spielen wird, rechts vorne und rechts hinten dann entweder Porat oder Anvia Jay. Ich denke, dass ein Valentovic jetzt auch wieder ein bisschen rausgenommen wird, es ist ja nicht mehr der Bedarf da, dass er spielen muss. Du hast ja jetzt auch wieder Optionen und man darf nicht vergessen, der Junge ist 17 Jahre alt und das ist halt jetzt kein, was weiß ich, Lennart Karl oder Lamine Jamal oder was, sondern es ist halt, ja, Mika Valentovic. Er hat es gut gemacht, gar keine Frage, aber er ist halt auch noch nicht da, dass du sagen musst, der Junge muss definitiv spielen. Der hat auf jeden Fall noch Zeit, sich in Ruhe zu entwickeln.
Ja, denke ich auch. Ja. Und ja, mit Gomez muss man mal schauen. Ich fand jetzt heute nicht seine glücklichste Partie. Wobei halt aber im Umkehrschluss halt auch Antwia Jay heute kein Bombenspiel gemacht hat. Ne? Also sowohl im Anlaufverhalten, sowohl in jeglichen Situationen heute nicht gut ausgesehen. Also da bin ich gespannt, ob da und wie der Wechsel stattfinden wird. Aber ich glaube schon, dass Porat den Vorzug auf der rechten Außenseite bekommen wird für Braunschweig. Da gehe ich ganz stark von aus.
Würde ich auch sagen. Alle mit Konkurrenten von uns gewonnen. Alle, glaube ich, 1-0 sogar.
Ja, ja.
Ja, aber laut euch gibt es sogar keine Mitkonkurrenten.
Nee, warte mal.
Ja.
Warte mal. Da haben wir jetzt zwei Themen. Erstmal das Thema mit der Engliga. Das sagst du ja immer. Das ist das erste Thema. Für mich ist das alles andere als eine enge Liga.
Müssen wir jetzt wieder über die Punkte reden oder müssen wir über die Qualität der einzelnen Mannschaften reden, die es schaffen, Spiele nicht zu verlieren, wie zum Beispiel Greuther Fürth, die gegen Hertha BSC einen Unentschieden geholt
ja, gut,
haben.
Aber die sind ja
oder
auch
Magdeburg, die gegen Hertha BSC letzte Woche gewonnen haben. Oder Braunschweig, die jetzt auch gewonnen haben gegen, wer war das?
Sekunde, gegen Dresden. Also ich sag mal so, da gibt's Bei dem Thema, jetzt mal fernab, oder eigentlich musst du die Punkte ja in Betracht ziehen. Wenn du dich mal an die letzten Jahre erinnerst, da hast du ja immer, wie du richtigerweise sagst, eine enge Liga. So, da hast du ja aber eine enge Liga gehabt vom Platz 1 bis zum Platz
12, gefühlt.
Wahrscheinlich schon, ja, wirklich, bis unten runter, bis 12.
Was waren dazwischen, 5 Punkte?
Da waren 5, 6 Punkte zwischen. Ja. So, du hast ja jetzt aber eine richtige Kluft. Du hast ja da oben die Mannschaften, ich sag mal wirklich 5 Mannschaften, die mittlerweile schon über 30 Punkte haben und du hast diese ganzen Mannschaften, die noch am Nachrücken sind, mit Hertha, mit Lautern etc., heißt, du hast ja eine Kluft in dieser Liga. Das hattest du ja in den vergangenen Jahren.
Vor allem, wenn du dir überlegst, der Herbstmeister im letzten Jahr hatte 29 Punkte. Da siehst du ja mal, wie viele Punkte mittlerweile alle Mannschaften haben.
Also ich habe tatsächlich vorhin auch mal auf die Tabelle geguckt und war sehr erstaunt darüber, dass du halt nicht wirklich ein Mittelfeld hast. Du hast halt, ne, nach Kaiserslautern, Hertha hast du halt den Bruch. Und dann kommt halt Karlsruhe, Bochum und dann geht das halt runter bis Dresden. Auch dass Dresden letzter ist mit 13 Punkten, das sind meiner Meinung nach tatsächlich viele Punkte für den letzten Platz. Wenn du bedenkst, dass es halt gerade mal 7 Punkte weniger sind als Bochum, die auf Platz 9 stehen. Also ja, punktetechnisch ist die Liga dieses Jahr definitiv anders als die letzten, ich glaube, 3, 4, 5 Jahre. Weil du halt immer so viele Mannschaften eng dabei hattest, die mit einer Siegesserie von 2, 3 Spielen hätten sehr viel bewirken können. Du hast ja letztes Jahr bei uns gesehen, nach der kleinen Serie, die wir am Ende der Saison oder der Hinrunde hatten, war ja auch, ich glaube, Schalke war ja bis zum, weiß nicht, was war das, 28. Spieltag oder so, die einzige Mannschaft, die noch zwischen Platz 1 und Platz 18 alles hätte erreichen können, was total absurd ist bei der schlechten Saison, die wir gespielt haben. Nichtsdestotrotz meine ich weiterhin mit Enge der Liga die Qualität der einzelnen Mannschaften. Und wie gesagt, Magdeburg hat letzte Woche in Berlin gewonnen. Jetzt spielt Hertha 3-3 gegen Greuther Fürth. Magdeburg spielt gegen Kiel 3-3. Klar hast du natürlich auch die offensichtlichen Sachen, wie Paderborn, die gewinnen, Darmstadt, die gewinnen, Elversberg, die gewinnen. Aber auch ein Bochum holt in Hannover 0-0.
Ja, aber ich glaube, diese Hertha-Geschichte, also das ist ja selten dämlich. Also vor allem dieses 3-3 in Greuther Fürth oder gegen Greuther Fürth, wenn du dir mal die Highlights anguckst, also die haben sich, also das ist ja völlig absurd, was sie da gemacht haben. Ja,
auch letzte Woche gegen Magdeburg.
Auch letzte Woche gegen Magdeburg. Magdeburg war nicht zwingend besser. Hertha kommt aus einer Siegeserie von 6 Spielen und verliert das Ding gegen Magdeburg.
Ja, aber wenn du danach gehst, dann darf Schalke auch nicht mit 37 Punkten auf Platz 1 stehen. Ne?
Die performen auch über. Das ist auch ein Fakt.
Ne? Ja, nicht, die performen nicht über. Wir haben einfach sehr, sehr viel Spielglück bei uns. Wir haben eine super starke Defensive, gar keine Frage. Ein Torwart, der uns ein ums andere Mal den Arsch gerettet hat, gehört auch zur Wahrheit. Und ja, das gewisse Spielglück. Ob es heute der nicht gegebene Platzverweis war, ob es gegen Bochum der gehaltene Elfmeter vom Karius war, ob es dann mal eine Fußspitze ist, die dazwischen geht oder Tore, die wir machen, wo abgefälschte Schüsse sind. Also es ist halt nicht so, dass du eine Mannschaft irgendwie dabei hast, die nonstop so krank souverän die Gegner an die Wand spielt. Und wir sind halt die einzige Mannschaft, die halt wirklich super effektiv ist in dem, was sie macht. Sowohl defensiv wegzuverteidigen, als auch offensiv dann halt immer dein eines Tor zu machen. Ne? Und Huub Stevens hat schon vor, weiß nicht, 25 Jahren gesagt, die Null muss stehen, dann nimmst du wenigstens einen Punkt mit.
Ich dachte, das kommt jetzt hier im holländischen Dialekt.
Das wäre auch super gewesen.
Hätte mich gefreut.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, zu 100%, aber ne, ich sag mal, dieses ganze Punktegedöns, wo du ja auch gesagt hast, es gibt quasi kein Mittelfeld. Und die oberen Mannschaften hier, Schalke, Elversberg, Darmstadt, Paderborn, ne, Entschuldigung, ich hatte gerade 5 über 30 gesagt, das sind effektiv 4. Ja, aber ich sag mal, und es können ja noch welche hier an die 30 rankommen, ne, nächste Woche. Ich sag mal, das ist ja auch ein Indiz dafür, dass die oberen Mannschaften ja gegen die unteren wahrscheinlich die ganzen Punkte holen, ne? So, aber gut, ist wie it is, wie it is, ne? So,
wir sind Herbstmeister.
Wir sind Herbstmeister und ja, es ist und bleibt spannend, ja, mit den Mannschaften, die du da oben im Rennen drin hast. Und ja, ich denke, nächste Woche machen wir die 40 voll.
Ja, wagen wir einen Ausblick auf Braunschweig. 40 Punkte zur Hinrunde. Das wäre schon.
Oh, 37 wäre schon.
Boah. Ja, aber 40 wäre der Klassenerhalt, ne, Pascal?
Ja, letztes Jahr haben wir 38 schon zum Klassenerhalt gereicht. Also ein Unentschieden wäre wahrscheinlich. Aber ja, 40 ist der Klassenerhalt. Das sind die angepeilten Punkte, die man vor der Saison als Mindestziel rausgegeben hat. Und das wäre natürlich ein schöner Abschied in die Winterpause gegen Schalke 2, gefühlt, wenn man sich die Braunschweiger Mannschaft
anguckt. Ja, ich muss aber sagen, Braunschweig ist so ein Spiel, was mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen macht. Eine Mannschaft, die eklig ist. Das wird ein ekliges Spiel werden und die nichts zu verlieren haben. Wir sind der Tabellenführer, die wollen uns stürzen. Ich denke mal, die werden auch sagen, ja, hier nehmt ihr den Ball, was uns ja mal wieder gar nicht so gut zu Gesicht steht. Also ich glaube, das wird eine ganz schwierige Aufgabe für uns.
Ich sehe es anders. Letzte Woche hätte ich ein bisschen meine Emotionen zurückstellen müssen und dieses Must-Win nicht erwähnen sollen. Das kannst du lieber heute für Braunschweig nehmen, weil Nürnberg ist meiner Meinung nach deutlich stärker als Braunschweig. Und bei Nürnberg ist es ja nur, warum stehen die da? Was heißt mit 19 Punkten da versus Braunschweig mit 17, weil Nürnberg einen schlechten Start hatte?
Ah, war ja desolat, ne?
So, und ich sag mal so, Braunschweig musst du schlagen nächste Woche. Ne? Natürlich sind die ekelig, die sind auch nicht umsonst ein Zweitligist. Die werden alles dafür tun. Die werden alles dafür tun, Schalke zu schlagen. Ich glaube aber nicht, dass die Qualitäten einer Braunschweiger Mannschaft dafür ausreicht, nächste Woche irgendwas gegen uns zu holen.
Pascal, wie siehst du unser Auswärtsspiel in Braunschweig?
Schwierig wie jedes Auswärtsspiel, was du hast. Klar, ich finde es halt absurd, dass da, weiß ich nicht, ich glaube, Tempelmann ist ja immer noch verletzt, wenn ich mich nicht irre, aber 3 oder 4 ehemalige Schalker spielen.
Ja, Hoffmann, Flick,
und
Eihan.
Ja,
Polter,
da spielen halt 4 oder 5 Schalker, Ex-Schalker in der Startelf, die bei uns halt irgendwie nie wirklich Fuß gefasst haben. Also ich denke, es wird halt einfach wieder dieses Geduldsspiel, egal ob du führst relativ früh oder nicht, es wird halt einfach wieder dieses zähe, typische Schalke-Spiel. Das wird kein Paderborn- oder Elversberg-Spiel, wo du einfach die Stärken des Gegners, die komplett auf dich zugeschnitten sind, ausnutzen kannst. Ich denke, die Mannschaft ist auch froh, wenn dann die Hinrunde vorbei ist. Es wird schwer, klar, auf dem Papier musst du es gewinnen, gar keine Frage. Wenn du einen Unentschieden mitnimmst, gehst du, glaube ich, mit einer sehr guten Hinrunde in die Winterpause. Selbst wenn du verlieren würdest, gehst du halt gut damit rein. Es würde sich halt einfach komisch anfühlen, weil du gerade auf so einer sehr schönen Welle schwimmst. Und ich glaube, die erste Niederlage wieder, die wird halt einfach so wehtun, sag ich mal. Vor allem, wenn du halt gegen so untere Tabellenmannschaften spielst, ne? Gegen jemanden wie, was weiß ich, Paderborn oder so zu verlieren, das fühlt sich halt nicht so eklig an, wie wenn du jetzt gegen Braunschweig zum Beispiel verlieren würdest, weil du halt einfach dieses Spiel hast, wo du sagst, das musst du halt eigentlich ziehen. Aber es kommt uns halt einfach nicht gelegen, was Braunschweig spielen will, denke ich mal. Dementsprechend wird es wahrscheinlich zäh, ausdauernd. Na, mal schauen.
Erwartest du ein Spiel wie gegen Münster?
Nein, weil Münster halt einfach einen sehr guten Fußball spielt.
Deswegen ist der Vergleich absolut nicht zutreffend.
Aber war schwer für uns reinzukommen ins Spiel.
Ja gut, aber das hat ja andere Gründe, weil Münster ja mit Fußball gespielt hat. Deshalb sage ich ja, ich sehe Braunschweig nicht annähernd auf der Qualität von heute Nürnberg. Und ich gehe da auch mit Pascal mit, ich sehe die nicht annähernd auf einer Qualität von Münster. Da sind die meilenweit weg von.
Anderer Spielansatz.
Braunschweig wird alles tun, nochmal, um zu gewinnen. Die werden es aber nicht über irgendwelche fußballerischen Wege lösen.
Ah, das definitiv
nicht. Die werden es versuchen, mit irgendwie das Spiel ekelhaft zu machen, abgehackt zu machen. Und ich glaube aber, dafür haben wir momentan zu gute Qualitäten, zu guten Lauf, um dass wir da keine Punkte holen.
Wieder zu nullen heute, ne?
Ja, gut.
Das ist,
deshalb, wenn du gegen Braunschweig auch zu null bist, einen machst du gegen die, sag ich dir.
Ich habe euch aber auch gesagt, dass Nürnberg höchstens ein Tor schießt, wenn Klose sich selbst einwechselt. Und der hätte beide gemacht. Das 1-1 hätte er über den Karius gelupft und den Kopfball hätte er auch eingenickt.
Ach stimmt, jetzt können wir mal eure Ergebnistipps von letzter Woche aufarbeiten.
Ja, Kevin, warum willst du die wohl aufarbeiten? Weil du ins Schwarze, Grüne, Rote, wie nennt man das? ins Schwarze getroffen hast. Schwarze,
genau.
Ja, genau, ins Rote.
Ja.
Eigentlich nennt man das, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn.
Ah, siehste, weiß ich nicht.
Deshalb willst du jetzt die Ergebnisse aufarbeiten. Weiß ich nicht. Hast du gut gemeint, Rico, Applaus.
Vielen bitte. Dank.
Alle in die Kommentare, Enrico, Applaus.
Vielen, vielen Dank.
Genau, also wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Mehmet Can Aydin ist ja da der Top-Performer momentan mit 3 Vorlagen, 3 Toren.
Das halt Aydin ist.
Ja, genau. Also von daher, meiner Meinung nach, ein glasklares 3-Punkte-Spiel für uns.
Ergebnis?
Mach du mal erst, weil du gewonnen hast.
1-0. Also mein 0-1 Gott. In dem Fall für uns.
Ja, wie gesagt, 2-0 ist halt das Ritual, ne? Solange wie ich 2-0 tipp, verliert Schalke
nicht. Bleibt du bei den 3-0.
Nee, wir hauen nochmal einen richtigen Kracher zum Weihnachtsfest, zur Ende der Hinrunde raus, 4-0.
Boah. Da habt ihr jetzt schon wieder rausgeholt. Mein Gott. Dann kriegst du aber auch immer wieder hin, ey.
Ihr wisst doch, einer muss immer drüber liegen. Heute war ja auch 3-0, das war ja auch fast soweit. Haben wir sonst noch irgendwelche Themen?
Transferperiode steht vor der Tür.
Ja, aber
thematisieren wir nach Braunschweig.
Da machen wir nochmal eine Folge zu oder müssen wir mal gucken, wie das anläuft, weil ich glaube, nach Braunschweig eine Woche danach oder so wird auch noch nicht viel passiert sein.
Du wirst auch Anfang Januar nichts haben. Du bist halt einfach Zweitligist und musst halt gucken, was abfällt, ne? Und dadurch, dass du halt den Markt beobachten musst, was machen die Erstligisten, wo verstärken die sich oder verschlechtern die sich, wo ist Bedarf, musst du halt auch gucken, was kriegst du für eigene Angebote. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der sich halt Spieler wie ein Vitali Becker, wie ein Ayhan, wie ein Elfahusi, vielleicht auch ein Musa Silla, was ich jetzt eher nicht glaube, weil er halt echt keine erfolgreiche Hinrunde gespielt hat. Ich sage nicht keine gute, sondern keine erfolgreiche. Und da musst du halt selber schauen, ob du irgendwas abgeben musst oder wirst, weil du halt einfach ein absurd unmoralisches Angebot kriegst. Und auf der anderen Seite musst du halt schauen, was passiert in der ersten Liga. Was passiert bei so Vereinen wie, weiß ich nicht, Freiburg, Union Berlin oder sowas, die halt jetzt vielleicht, oder Hamburg, Bremen, die jetzt nicht so weit oben stehen. Vielleicht holen die noch im Winter irgendwelche Spieler, dass halt hinten wieder irgendwas runterfällt, was halt für Zweitligisten, die halt um den Aufstieg spielen, wieder interessant sein können, ne?
Ich glaube auch, und da habe ich noch gar nicht dran gedacht, Pascal, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Ich glaube, dass wir da eine echt gute Möglichkeit haben, genau solche Spieler diesmal zu bekommen. Weil du guckst ja dann erstmal auf die reine Ausbeute, ob es jetzt 37 oder 40 Punkte sind. Die Tendenz steht ja dann erstmal, ne, Richtung Liga 1, höchstwahrscheinlich, ne? So, davon musst du jetzt erstmal dann ausgehen. So, und ich glaube dann tatsächlich, dass solche Spieler, wie du auch richtigerweise gesagt hast, ne, die dann aus diesen Erstligisten hinten rausfallen, für sich dann so sagen, hey, jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, dahin zu wechseln, in der Rückrunde auch nochmal zu performen und dann halt mit der neuen Mannschaft, mit meiner neuen Mannschaft in Liga 1 zu gehen. Ich glaube, da können wir tatsächlich echt aus den Vollen schöpfen.
So wie wir Frank Baumann einschätzen können, hat er das Auge nicht nur auf die Bundesliga. Da wird sicherlich ein Spieler kommen, den wir gar nicht auf dem Schirm haben.
Wir haben doch jetzt die KI-App. Ist so, oder?
Deadly Buda, ne, Pascal?
So schaut's aus.
Ja. Gut.
Kannst ja auch mit Laien arbeiten. Ich bin halt nie ein großer Fan von Leihspielern. Allerdings muss man halt auch betrachten, ein Spieler, den du leihst, der gehört halt nicht dir, den bist du halt am Ende des Jahres dann nach einer halben Saison wieder los, ne?
Und wenn du halt vielleicht irgendjemanden kriegst, der aus einer längeren Verletzung kommt oder, der dir dann einfach vielleicht auch nur den Kader breiter macht. Es muss ja nicht mal sein, dass es irgendjemand ist, der vielleicht jetzt dir sofort hilft, weil wir haben jetzt keine Position, die akut Soforthilfe benötigt. Aber wenn du vielleicht den einen oder anderen Leihspieler kriegst, der dir den Kader in der Breite, vor allem dann qualitativ, auch noch so ein bisschen unterstützt, dann kann das auch schon helfen zum Ende der Rückrunde dann, wenn es dann wieder dahin geht, dass vielleicht der ein oder andere Spieler verletzt ist, du ein bisschen müder in den Knochen bist oder. Also von daher, Frank Baumann hatte nach dem Spiel gesagt, dass das Budget eigentlich ausgeschöpft war, dass natürlich erstmal geguckt werden muss, was passiert jetzt im Winter. Also ich sag mal, so Spieler wie Matriciani, Donkor sind ja Verkaufskandidaten. Und ich denke, wenn du da irgendwas los wirst, hast du natürlich auch wieder ein bisschen mehr Spielraum, was zu machen. Vor allem, weil so Matriciani ja mit seinen gefühlt 7 Milliarden, die der da bei Schalke verdient, sehr viel vom Etat einnimmt. Aber ja, man muss halt einfach schauen, weil am Ende des Tages, keine Ahnung, wir haben noch genug U23 oder U19-Spieler, die da performen. Also ich mache mir da gar keine großen Sorgen. Klar wäre das schön, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch zu haben, der das alles da irgendwie so ein bisschen in die Breite qualitativ macht. So Außenverteidigerposition links, würde ich sagen. Da wird uns noch jemand gut zustehen. Und ansonsten
der besagte Zehner, den du immer forderst?
Ja, ja, der wird bei uns nicht spielen. Da kann ich noch so viel fordern, wie ich möchte. Der wird halt bei uns einfach nicht spielen, weil er einfach keinen Platz findet. Du hast halt den Karaman, der so ein Hybrid, sag ich mal, macht zwischen Pressing und Vollgas und anmarschieren, aber nichtsdestotrotz auch den spielerischen Aspekt reinbringen. Aber so einen typischen Zehner wirst du halt definitiv nicht bekommen. Ach, du wirst auch in der Offensive meiner Meinung nach gar nicht so viel nachlegen müssen, weil wenn du mal schaust, was alles jetzt wiederkommt und was alles fit wird, ja, du hast da eigentlich genug Spieler meiner Meinung nach. Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre links hinten und vielleicht ein LVUSI-Backup.
Ja, du musst, und ich glaube auch, du musst definitiv nochmal 2, 3 neue dazu holen, weil andere in unseren Tabellengefilden nicht schlafen werden. Die werden genau das Gleiche machen. Richtung aussortieren und nochmal ein bisschen frischen Wind reinholen, definitiv. Das musst du auch machen. Da bleibe ich bei, in welcher Form auch immer. Aber ansonsten denke ich auch nicht, dass wir da so die akute Not haben, da einen unbedingt austauschen zu müssen, weil er nicht performt. Was?
Du musst halt aufpassen, dass du, wenn du Spieler jetzt neu dazu holst, das Gefüge, was du jetzt gerade geschaffen hast, diese Einheit, die da zusammenhält, von Spielern, die spielen, von Spielern, die nicht spielen, dass du das nicht kaputt machst. Und das ist halt auch ein ganz schmaler Grat, den halt viele bei Transfers immer nicht beachten oder überhaupt auf dem Schirm haben. Jeder Spieler, den du neu in die Mannschaft holst, bringt irgendwo eine andere Dynamik mit. Ja. Du sagst jetzt gerade frischen Wind reinbringen.
Brauchst du den überhaupt?
Kann halt auch ein Sturm sein, weil bei uns läuft es halt einfach intern gerade so gut. Deswegen ist halt auch jeder Transfer immer so ein bisschen Gefahr. Das heißt, du musst halt auch sehr, sehr stark auf den Charakter der Spieler achten, was ja bei uns in den letzten Jahren leider Gottes nicht immer so gut geklappt hat. Dieses Jahr sehr gut funktioniert, muss man sagen. Aber nichtsdestotrotz, jeder Spieler, der kommt, möchte natürlich dann auch spielen. Dann hast du natürlich wieder eine neue Konkurrenzsituation, die du aufmachst. Und dann hast du natürlich auch wieder, wenn du Pech hast, irgendwelche Brandherde, die du entfachst, die du eigentlich gar nicht haben willst. Also es ist halt ein schmaler Grat.
Ich würde auch tatsächlich für die linke Seite niemanden neuen holen. Also ich weiß nicht, warum Donko auf dem Absteckgleis steht. Hat ja nie wirklich viel Einsatzzeit bekommen und ist ja eigentlich ein sehr physischer, temporeicher Außenverteidiger, also ich würde da gar nicht.
Ja, aber da muss er seine Gründe haben.
Ja, natürlich.
Und ich schätze den Muslic so ein, dass der jetzt auch nicht random einfach irgendwen da aufs Abstellgleis setzt, ja, um einfach nur jemanden irgendwie wegzuhaben. Ne? Also das muss seine Gründe haben, weil auch erinnere dich, wo Becker nicht spielen konnte, wurde ein Rechtsverteidiger auf links gestellt,
ja, ist richtig.
Und Donkor nicht mit einbezogen. So, es muss seine Gründe haben.
Der ist ja nicht mal im Kader, das hat ja nicht mal.
Jedes Mal privat in Kleidung genau. Da.
Deshalb denke ich, ne, auch wenn wir ihn mögen, aber ich denke, dass das, glaube ich, der richtige Weg ist, da eine Trennung anzuvisieren. Ne? Und wie gesagt, es wird seine Gründe haben, warum er nicht spielt, warum er nicht im Kader ist. Und ja, da musst du was machen, weil der Becker, auch der ist immer noch jung, ne? Und auch der kann sich verletzen, auch der kann irgendwas haben. Du musst jemanden haben.
Ja, ist richtig. In dem Sinne?
Also, Ich glaube, dann haben wir es heute. Ich bin gleich auf das Tschüsswort von Pascal gespannt, aber erstmal danke für den Support. Danke, dass ihr uns hört. Folgt uns auf diversen Social-Media-Kanälen. Abonniert uns, liked uns, teilt uns. Also der Standard wie immer eigentlich. Und von daher, adios.
Glück auf.
Ferrero, Tschüsschen.
Alter.